Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, das Lied Hiskias.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Lied Hiskias. Sie hören den Text aus Jesaja 38, die Verse 9 bis 22. Eine Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit wieder genesen war. Ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreichs eingehen. Ich bin des Rests meiner Jahre beraubt. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr erblicken. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber. Er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich lag da bis zum Morgen und dachte, einem Löwen gleich, so wird er mir alle meine Gebeine zermalmen. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich zwitscherte wie eine Schwalbe, wie eine Drossel und gurrte wie eine Taube. Meine Augen blickten schmachtend zur Höhe. Ach Herr, ich bin bedrängt, tritt als Bürge für mich ein. Was anderes sollte ich sagen? Er aber redete zu mir und führte es auch aus. Ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. O Herr, dadurch lebt man, und in all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Denn das Totenreich kann dich nicht loben, noch der Tod dich preisen, und die in die Grube fahren, können nicht auf deine Treue hoffen. Sondern der Lebendige, ja, der Lebendige lobt dich, wie ich es heute tue. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Herr, dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Saitenspiel erklingen lassen, im Haus des Herrn. Denn Jesaja hatte gesagt, man bringe eine Feigenmasse und streiche sie ihm als Salbe auf das Geschwür, so wird er gesund werden. Da hatte Hiskia gefragt, welches ist das Zeichen, dass ich in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Einleitung. Dieser Bibelabschnitt wird auch als Lied oder Gedicht bezeichnet. So übersetzt Menge Vers 9, dies ist das Lied, das von Hiskia, dem jüdischen Könige, aufgezeichnet ward, als er krank gewesen war und sich von seiner Krankheit erholt hatte. Dass es sich tatsächlich um ein Lied handelt, untermauert Vers 20. Herr, dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Saitenspiel erklingen lassen im Haus des Herrn. Ich möchte dieses Lied in drei Punkte unterteilen. Die Bekümmernisse des Leides, die Verse 10 bis 14, die Freude des Heils, die Verse 15 bis 17 und Lob und Dank für die Errettung, die Verse 18 bis 20. Die Bekümmernisse des Leidens. Ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreichs eingehen. Ich bin des Rests meiner Jahre beraubt. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr erblicken. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber. Er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich lag da bis zum Morgen und dachte, einem Löwen gleich, so wird er mir alle meine Gebeine zermalmen. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Ich zwitscherte wie eine Schwalbe, wie eine Drossel und gurrte wie eine Taube. Meine Augen blickten schmachtend zur Höhe. Ach Herr, ich bin bedrängt. Tritt als Bürge für mich ein. Jesaja 38, die Verse 10 bis 14. Der Philosoph Friedrich Nietzsche sagte einmal, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Dem kann ich nicht zustimmen. Es kommt nicht darauf an, wie Christen aussehen, sondern was sie innerlich besitzen. Man kann weinend in den Himmel eingehen und lachend in die Hölle fahren. Oft duldet es unsere selbstgezimmerte Frömmigkeit nicht, bekümmert zu sein. Wir denken, als Christen dürften wir keine Jammerlappen sein, ähnlich dem früher oft gehörten Jungs weinen nicht. Wir meinen, wir hätten immer stark zu sein und im Sieg zu leben, müssten über den Dingen stehen und den ständigen Triumph proklamieren und ausleben. Wer sich vom Leid runterziehen und beeinflussen lasse, sei nicht geistlich, sondern fleischlich. Hiskia sah das nicht so. Seine Ehrlichkeit ist bewundernswert. Hiskia war ein Mann, der über sein Leid bekümmert war, der es nicht versteckte oder unterdrückte, um sich als tadelloser König darzustellen. Er schämte sich nicht, darüber zu reden, sondern schrie seine Not heraus und bekannte, »Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber. Er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir.« Vers 12. In dieser schwierigen Phase seines Lebens, als es schien, er müsste in seinen besten Jahren sterben, sah er sicherlich nicht gerade glücklich aus. Kennen wir das nicht auch, dass wir, obwohl wir es besser wissen müssten, plötzlich durch irgendetwas angefochten werden und Angst haben? Es kann ja manchmal alles sehr schnell gehen. Viele werden urplötzlich aus dem Leben gerissen, auch Menschen, von denen man dachte, er oder sie hätte doch noch viel Frucht bringen können. Es klingt fast vorwurfsvoll, wenn Hiskia betont, dass Gott ihm wie ein Löwe alle seine Gebeine zermalme. Und er bekennt, dass er verzweifelt wie ein Vogel in Not schrie, dass er flehend zum Himmel blickte und den Herrn bat, für ihn einzutreten. Viele sagen Angefochtenen so leichthin, du musst nur glaubens- und machtvoll auftreten, du musst den Sieg in Anspruch nehmen und darfst nicht zweifeln. Doch hier sehen wir einen angstvollen, verzweifelten Mann um Erbarmen flehen. Seien wir doch ehrlich zu uns selbst und ehrlich gegenüber dem Herrn, sagen wir ihm unsere Not, unsere Angst, auch das, was wir in Bezug auf seine Führung nicht verstehen und auch unsere Enttäuschungen. Gläubige des neuen Bundes haben Ähnliches erfahren. So lesen wir in 2. Korinther 1, Vers 8, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Wilhelm Busch schrieb einmal, ein Gott, den ich begreifen und verstehen kann, ist gar kein Gott. Der wäre ja auch nur ein Mensch. Und ein Dichter singt, wer kann dich, Herr, verstehen? Wer deinem Lichte nahen? Wer kann den Ausgang sehen von deiner Führung bahn? Du lösest, was wir binden. Du stürzest, was wir bauen. Wir können's nicht ergründen. Wir können nur vertrauen. Die Freude des Heils. Was anderes sollte ich sagen? Er aber redete zu mir und führte es auch aus. Ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. O Herr, dadurch lebt man und in all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Jesaja 38, die Verse 15 bis 17. Diese Verse klingen wie eine Auferstehung. Hiskia ist wieder gesund geworden. Er redete zu mir und führte es auch aus. Vers 15. Manche, die Gott darum bitten, werden gesund. Manche aber auch nicht. Doch eins ist sicher, alle an Jesus Christus Gläubigen werden das Heil der Auferstehung erfahren. Das steht in seinem unumstößlichen Wort geschrieben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11, Vers 25. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Römer 8, Vers 11. Gott ist derjenige, der das Gnadenzeichen setzt und die Gnade dann auch durchsetzt. Es wird erzählt, dass ein Gefangener den italienischen König Umberto I., der von 1844 bis 1900 lebte, um Begnadigung bat. Der Justizminister schrieb unter das Gesuch, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Nachdem der König das Gesuch aufmerksam gelesen hatte, griff er zur Feder, schrieb den Satz nochmals, versetzte dabei das Komma jedoch um ein Wort nach vorn, so dass es nun hieß, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Wir werden durch die Gnade aus dem Gefängnis des Todes entlassen und auferstehen. Das ist absolut gewiss. Ich will nun mein Leben lang vorsichtig wandeln wegen dieser Bekümmernis meiner Seele. Wer aus dem alten, sterbenden und sündenbeladenen Leben herausgerettet wurde, der ist darauf bedacht, sein Leben neu auszurichten und zu gestalten. Paulus ist da das beste Beispiel. Zuerst verfolgt er Christus mit großem Eifer aus tiefer Überzeugung. Dann begegnet ihm Jesus. In der Folge will er mit dem gleichen Eifer und mit noch tieferer Überzeugung Christus dienen. Zuerst rühmt er sich des Gesetzes, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig. Dann kommt er zur Erkenntnis Christi und daraufhin erachtet er das Vorhergehende für Schaden, ja sogar für Dreck, und rühmt sich nur noch der Vollkommenheit in Christus. Philipper 3, die Verse 6 bis 8. O Herr, dadurch lebt man, und in all diesem besteht das Leben meines Geistes. So wirst du mich gesund machen und aufleben lassen. Vers 16. Gott hat jeden an seinen Sohn Glaubenden von der Sünde geheilt und aufleben lassen. Ja, er hat ihm neues Leben gegeben. Worin besteht dieses Aufleben lassen? In der Sündenvergebung. Epheser 1, Vers 7. In der Gerechtigkeit Jesu, die uns angerechnet wird. Römer 4, die Verse 22 bis 25. In der Heiligung durch den Namen Jesu. 1. Korinther 6, Vers 11. Wiedergeborene werden in der Schrift über 200 Mal als Heilige bezeichnet. In der Vollkommenheit durch Jesus. Kolosser 1, Vers 28. Im Versetztsein in den Leib Christi. Epheser 1, Vers 22 und 23. Im Versetztsein in Christus und durch ihn im Vater. 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Im Versetztsein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, Vers 13. In der Stellung, ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Christus. Römer 14, Vers 8. Indem wir durch Christus zur Rechten Gottes erhöht sind, über alle Fürstentümer und Gewalten, über alle Himmel. Epheser 1, die Verse 18 bis 23 und Kapitel 4, Vers 10. Und zwar wahrscheinlich noch über das neue Jerusalem hinaus, das dereinst vom Himmel herabkommt. Was dieses Aufleben sonst noch bedeutet, können wir Hebräer 12, die Verse 22 bis 24 entnehmen. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Im Blick auf Hebräer 12 hat einmal jemand gesagt: Wir sind an das Herz Gottes gebracht. Siehe, zum Frieden diente mir bitteres Leid. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen und sie aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Denn du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Jesaja 38, Vers 17. Hier gewährt uns der Herr einen kleinen Einblick in seine Motivation. Gottes Handeln soll immer etwas Positivem dienen, in diesem Fall dem Frieden. Alles, was uns widerfährt, auch an Negativen, soll uns und anderen dienen. Es ist also nicht unbedingt Strafe für Sünde, sondern zum Beispiel eben zum Frieden, zur Vergebung, zum Heil und damit wir die Liebe Gottes erfahren. Das lässt mich an das Gedicht »Das Wunder der Perle« von Sören Kahl denken. Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand. Sie entstand in jener Muschel durch ein grobes Körnchen Sand. Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich. Doch sie musste damit leben und sie klagte: Warum ich? Eine Perle wächst ins Leben, sie entsteht durch tiefen Schmerz. Und die Muschel glaubt zu sterben, Wut und Trauer füllt ihr Herz. Sie beginnt es zu ertragen, zu ummanteln dieses Korn. Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn. Viele Jahre sind vergangen. Tag für Tag am Meeresgrund schließt und öffnet sich die Muschel. Jetzt fühlt sie sich kerngesund. Ihre Perle wird geboren, glitzert nun im Sonnenlicht. Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht. Jede Perle lehrt uns beten, hilft vertrauen und verstehen. Denn der Schöpfer aller Dinge hat auch deinen Schmerz gesehen. Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freude tief im Leid. So entsteht auch deine Perle, sein Geschenk für alle Zeit. Gottes Handeln wird immer von seiner Liebe bestimmt. Du hast ja meine Seele liebevoll umfangen, heißt es in Vers 17. Es ist eine Lüge des Teufels, wenn gesagt wird, Gott sei grausam oder ungerecht, er handle willkürlich, hart und unbarmherzig. Wir dürfen der Bibel mehr vertrauen als unseren Gefühlen oder den Argumenten anderer oder irgendwelchen Schlichen des Feindes Gottes. Wenn sie Momente durchleben, in denen sie an Gottes Güte und Barmherzigkeit zweifeln, dann denken Sie daran, dass Jesus das nicht tat. Gottes Ziel ist immer die Erlösung. Hiskia bezeugt in Vers 17, er hat meine Seele aus der Grube des Verderbens herausgezogen. Und zu Gott gewandt, sagt er, du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Er will die Erneuerung eines jeden Menschen, die Auferstehung zum ewigen Leben durch die Vergebung der Sünden. Vor einiger Zeit ging folgende Meldung durch die Medien. Taipeh, ein Sargdeckel war seine Rettung. Obwohl er nicht schwimmen konnte, überlebte ein Mann vor der taiwanischen Küste 60 Stunden lang im Meer. Er klammerte sich an einen Sargdeckel, der zufällig im Wasser trieb. Zenglin Fa fing am Freitagmorgen gerade Babyaale an einem Strand in der Region Hualien, als ihn eine große Welle ins Wasser zog. Medienberichten vom Montag zufolge konnte er sich auf einem vorbeischwimmenden Sargdeckel aus Holz festklammern. Auf dem Deckel bin ich getrieben und getrieben. Ich habe immer gehofft, dass mich ein Schiff aufgreift, sagt Zeng der United Daily News. Schließlich wurde der Mann an einem Strand der südwestlichen Region Taitung, 75 Kilometer vom Ausgangspunkt seiner Odyssee entfernt, an Land gespült. Mitarbeiter der Küstenwache, die seit Freitag nach Zeng suchten, fanden ihn dort am Sonntagmittag. Diese Geschichte ist wie ein Gleichnis aus dem Leben. Sind wir Menschen nicht alle in Seenot geraten? Werden wir nicht von Sünde und Not in die Tiefe gezogen? Droht der Sog des Todes uns nicht auch zu verschlingen? Für den an einem Freitag verunglückten Mann wurde an jenem Freitag ein Sargdeckel zum Lebensretter. Das vermeintliche Zeichen des Todes wurde sein Leben. Da werden wir doch an Jesus erinnert. Er starb an einem Freitag, Karfreitag, an einem Holzkreuz und wurde so unsere Rettung. Sein Tod und sein Grab wurden für uns zum Leben. Seitdem das Grab Jesu leer, der Deckel beseitigt ist, sprudelt das ewige Leben hervor. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 1. Petrus 2, Vers 24. Wohl dem, der sich wie ein Ertrinkender an ihm festklammert. Schließlich wurde jener Mann an Land gespült und am Sonntag gefunden. Sonntag ist der Tag der Auferstehung Jesu. Durch seinen Tod haben wir die Vergebung der Sünden, durch seine Auferstehung die Gerechtigkeit, Römer 4, Vers 25, und die Rettung in ein neues Leben, dessen Ziel die Herrlichkeit bei Gott ist. Eines Tages werden wir in seinem Festland angespült. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Wilhelm Busch zieht folgenden Vergleich. Wir gleichen hierin einem Autofahrer, der mit seinem Wagen durch die Nacht fährt. Er möchte wohl gern ein wenig sehen von der Landschaft, die ihn umgibt. Aber die dunkle Nacht hüllt alles ein. Er sieht nichts von dem, was er gern sehen möchte. Doch er hat so viel Licht, wie er braucht, um fahren zu können. Seine Scheinwerfer beleuchten deutlich die vor ihm liegende Straße. So geht es uns Christen auch. Wir möchten vieles erkennen und wissen. Wir möchten gern Einsicht haben in Gottes Pläne und wollen wissen, warum er dies und jenes zulässt. Aber wir leben hier auf dieser Erde in der Nacht. Das meiste ist uns verborgen. So viel Licht aber gibt uns Gott in seinem Wort, dass wir den rechten Weg finden können. Lob und Dank für die Errettung. Denn das Totenreich kann dich nicht loben, noch der Tod dich preisen, und die in die Grube fahren können nicht auf deine Treue hoffen. Sondern der Lebendige, ja, der Lebendige lobt dich, wie ich es heute tue. Der Vater erzählt den Kindern von deiner Treue. Herr, dafür, dass du mich gerettet hast, wollen wir alle Tage unseres Lebens unser Saitenspiel erklingen lassen im Haus des Herrn. Jesaja 38, die Verse 18 bis 20. Der himmlische Vater wird die an Jesus gläubigen Toten auferwecken, und als Lebendige werden sie ihn loben. Das wird eine unendlich große Versammlung von Lebendigen sein, die da vor Gottes Thron stehen und ihm danken werden. Das gehört weitererzählt. Das Evangelium Jesu, die Rettungstat Gottes, die Lehren seines wunderbaren Wortes, die Unendlichkeit seiner Treue, das erzählt der Vater seinen Kindern und diese erzählen es ihren Kindern. Es wird in den Gottesdiensten, den Jugendstunden und Jungschartreffen bis hin zur Sonntagsschule gelehrt. Paulus schreibt den Thessalonichern im 1. Brief Kapitel 1, Vers 8, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Die Thessalonicher verkündeten das Evangelium und ihr Glaubenszeugnis war so stark, dass es sich bis nach Mazedonien und Achaia ausbreitete und dann sogar noch darüber hinaus. Weiß jeder in meinem und in ihrem Umfeld, in der Verwandtschaft, im Wohnquartier oder Ort, an der Schule, am Arbeitsplatz, dass ich Christ bin? William MacDonald sagt, wir sollen nicht Endstationen der Segnungen sein, sondern Kanäle. Gott, der Retter, ist es wert, in Ewigkeit angebetet zu werden. Und das wird auch im Haus des Herrn in Israel geschehen. Die Geschichte Israels gleicht der Geschichte Hiskias. Hiskia wurde todkrank. Israel war der totalen Vernichtung nahe. Hiskia wurde durch den Assyrerkönig bedroht. Gott griff ein, er machte Hiskia gesund und verhieß ihm den Sieg über die Assyrer. Jesaja 38, die Verse 4 bis 6. Israel wird in der Leidenszeit, der Trübsalzeit, unerwartet aufgerichtet und den Sieg über den Antichristen erfahren. Hiskia erlebte ein weiteres Wunder. Die Sonnenuhr ging um 10 Stufen zurück, in den Versen 7 bis 8 beschrieben. Die Gegenwart wurde in die Vergangenheit versetzt und umgekehrt. Israel wird bildhaft Ähnliches erleben. Die Geschichte wird wieder aufgegriffen, Gegenwart in die Vergangenheit versetzt und umgekehrt. Die alten Prophetenworte werden sich erfüllen. Die Zeit der Offenbarung versetzt Israel quasi in die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testamentes. Aus diesem Grunde ist das jüdische Volk zum Beispiel wieder in das alte Land seiner Väter versetzt worden. Hiskia schreibt sein Lob- und Erinnerungslied zur Ehre Gottes. Auch Israel wird eines Tages an die Bekümmernisse seiner Geschichte denken und den Herrn dafür loben und preisen, dass er sein Wort wahrmachte und keine Verheißung fallen ließ. Es wird erkennen, dass alles, was Gott zuließ, letztlich zum Frieden führte. Und es wird die Wunder Gottes erzählen und ein Lied anstimmen. Begleitet von den Klängen der Harfen Gottes, Offenbarung 15, Vers 2, singen die an den Messiasgläubigen Israels dann das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Offenbarung 15, Vers 3.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben das Lied Hiskias.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.